Herzlich willkommen zur 52. Folge unseres Podcasts Endlich Montag, dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Mein Name ist Wolfgang König und wie jeden Montag dabei ist mein Kompagnon Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang.
Ja, wer die letzte Folge gehört hat, der erinnert sich vielleicht. Wir haben sinngemäß mit der Frage aufgehört, wie aus Klarheit Kultur wird und oder anders gesagt, wie Daten eben nicht nur steuern, sondern verbinden können.
Ja, ganz genau. Denn das ist eigentlich der Punkt, an dem unsere Arbeit mit vielen Unternehmen gerade einen neuen Weg einschlägt. Also wenn Daten zu Dialog führen, wenn dann dadurch auch Führungskräfte noch viel besser verstehen, was wirklich wirkt, dann passiert was Spannendes. Also statt Kontrolle entsteht dann Vertrauen. Vertrauen ist sozusagen dann das Fundament. Es entsteht Klarheit dann als Weg und am Ergebnis, das Ergebnis ist dann Leistung.
Ja, und weil wir schon öfter von diesen Begrifflichkeiten gesprochen haben, wir sprechen daher von Data and Dialogue, wollen wir das heute auch zu unserem Thema machen. Und ist im Prinzip ein Prinzip, das weit über Technik ja hinausgeht. Ne? Also Daten sammeln, in den Dialog gehen, ist ja schon deutlich mehr. Und wir sind ja auch überzeugt, dass der wahre Fortschritt dann entsteht, da wo Daten verstanden vor allen Dingen werden und dann auch geteilt werden und wo sie helfen, ja, im Prinzip zuzuhören, zu reflektieren und ja, und dann am Ende gemeinsam auch Entscheidungen zu treffen.
Und darüber lass uns heute mal sprechen. Also es ist ja auch bei dem Thema ein Spannungsfeld. Also wie schaffen Unternehmen den Spagat zwischen Datenschutz auf der einen Seite und Transparenz, ja, und auch zwischen Datenintelligenz und gesundem Bauchgefühl. Ja, und heißt am Ende auch so zwischen KPIs, Zahlen, Denken und Unternehmenskultur. Mhm. Ja. Warum jetzt die nächste Evolutionsstufe von Business Health Intelligence nicht einfach nur noch mehr Daten bedeutet, sondern eben auch sehr viel bessere Gespräche dank dieser Daten.
Ja, genau. Und wenn wir ehrlich sind, leben viele Organisationen ja heute in einem Datenparadox. Ne? Also sie haben im Prinzip mehr Zahlen als je zuvor. Immer mehr Befragungen, immer mehr Analysen, die getätigt werden, oft parallel. Aber sie verstehen eigentlich deswegen ja noch nicht besser. Ne? Also es gibt Dashboards, Reports, es gibt irgendwelche Listen zu Kennzahlen und so weiter. Aber kaum jemand fragt eigentlich, welche tiefere Erkenntnis denn diese Daten jetzt wirklich bringen. So.
Ja, Wolfgang. Und ich glaube, ein Grund dafür ist sicherlich, dass die Daten häufig isoliert betrachtet werden, in Silos gewissermaßen. Ja, da gibt es ein HR-System, das liefert die Fehlzeiten. Es gibt die Analysen aus Arbeitsschutz, die messen Belastungen. Andere Themen aus dem Controlling sind Kennzahlen für Produktivität etc. Aber wie hängen diese Daten zusammen? Welche Geschichte erzählen sie uns? Ja, welche Erkenntnisse gewinnen wir daraus? Ja. Und das ist das, was wir tatsächlich beobachten, dass nur sehr selten diese Daten zusammengebracht werden oder gar miteinander dann besprochen werden.
Ja, genau. Und da setzt eben Data and Dialogue an. Und im Prinzip ist es so, Daten sollen ja auch kein Selbstzweck sein. Sie müssen zum Leben erweckt werden. Ne? Also Daten oder ohne Dialog sind ja auch irgendwie nur trockene Zahlen und auch andersrum. Also Dialog ohne Daten dringt ja nur schwerlich in die Tiefe einer Thematik. Also gute Daten sollen ein Gespräch ermöglichen, und dann vor allen Dingen über Muster, über Zusammenhänge, Ursachen dann im Prinzip auch ganz wichtig. Und ja, und das funktioniert ja nur, wenn man sie auch in den richtigen Kontext setzt, beziehungsweise im richtigen Kontext liest. Ja? Also wenn man dann zum Beispiel erkennt, dort, wo Führung stabil ist, sind nachweislich auch die psychischen Beeinträchtigungen geringer. Also solche Dinge zu erkennen, ne?
Ja, da sind wir dann bei erfolgreichen Unternehmen, denn da ist es dann kein Zufall, sondern da steht wirklich Erkenntnis. Ja, und aus dieser Erkenntnis heraus kommt natürlich auch Veränderung oder sagen wir mal konstruktive, vorwärtsgerichtete Veränderung. Ohne Erkenntnis kann natürlich auch Veränderung entstehen, die kann aber natürlich an alle Richtungen losgehen. Ja, und dann werden die Daten sozusagen zum Spiegel, der uns zeigt, wo wir ansetzen sollten. Mhm. Wie gesagt, nicht um zu kontrollieren, sondern um zu verstehen. Ja, und den Zusammenhang, gerade mit Führung, da finde ich den Begriff Dialog besonders spannend. Denn das bedeutet ja immer, dass zwei Seiten aktiv
Ja, ganz genau,
sind.
ne?
Ja.
Richtig, ja. Also in unseren Projekten sehen wir das ja auch meistens. Also die besten Ergebnisse entstehen dort, wo Führungskräfte ihre Teams dann auch in die Interpretation der Daten einbeziehen, wo sie sagen, also das sind unsere Ergebnisse hier, was denkt ihr, woran liegt das? Und so entsteht dann eben Verantwortung auf beiden Seiten, ne?
Ja, das kann ich dir gerne mal als Humanist erklären. Du,
Ja.
du weißt das, dass ich gerne bin und so. Ist der Unterschied zwischen noemischen und noetischen Wissen. Also, Beispiel, wenn du wissen willst, wo der Bahnhof ist und ich dir den Weg genau beschreibe, dann weißt du den Weg und wirst ihn finden, den Weg. So, das ist noemisches Wissen. Aber wenn du den Weg schon mal selbst gegangen bist, dann kennst du den Weg. Ja? Also noetisches Wissen. Und genauso ist das zu übertragen mit Data und Dialog, wenn du verstehst, was ich meine. Ja? Und das verändert auch die Haltung der Führungskraft, nämlich sie wird nicht mehr zum Wissenden, sondern zum Verstehenden. Ja? Und sie erkennt, dass Feedback, Gesundheit und Leistung Teil derselben Geschichte sind und dass diese Geschichte am besten gemeinsam geschrieben wird.
Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich deinen Humanismus so richtig verstanden habe, ehrlich gesagt, aber ich habe kürzlich ein Zitat gelesen, dass das vielleicht, was du auch meinst, ganz schön beschreibt, ne? Es ging so in die Richtung, wer Daten versteht, führt Gespräche und wer sie nur sammelt, verwaltet nur Menschen so. Und das trifft es ja eigentlich ziemlich gut. Vielleicht ist auch das, was du so meinst, in die Richtung.
Hundertprozentig. Genau das ist der Unterschied zwischen noemischem und noetischem Wissen. Ich sehe, du hast es verstanden.
Vielen lieben
Dank.
Na
gut, und dann kommt natürlich sofort die berechtigte Frage, wie schaffen wir Datengewinnung, ohne dass Mitarbeitende das Gefühl haben, quasi durchleuchtet zu werden. Ja, in manchen Unternehmen sieht man dann ja hinter jedem Baum drei Indianer.
Ja. Ja, ganz klar. Also Vertrauen ist Währung. Und wenn Daten schon auch für Dialog genutzt werden, dann müssen sie natürlich anonymisiert sein. Sie müssen fair und auch vor allem nachvollziehbar sein. Und ja, vor allem die Mitarbeiter müssen wissen, wofür die Daten auch genutzt werden. Also nämlich nicht um zu kontrollieren, sondern ja, um zu gestalten. Ne? Und ja, sie müssen durch ihre Daten quasi irgendwie führend auch mitgestalten. Und diese Mitnahme von Mitarbeitenden ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor aus meiner Sicht.
Ja, und da sehen wir immer wieder ein Unternehmen, auch mit dem wir zu tun haben, dass da Missverständnisse entstehen. Ja, viele denken sofort, Transparenz bedeutet Kontrolle, nicht Klarheit. Ja. Und wehren sich dann eher aktiv, offensiv oder manche auch so ein bisschen hintenrum gegen klare Daten. Vielleicht will man auch nicht alles wissen. Ja. Aber letzten Endes, wenn man genau hinschaut, bedeutet Transparenz ja eigentlich viel mehr. Das ist ja am Ende Sicherheit,
ja,
die ich da gewinne. Ja? Denn wer nachvollziehen kann, was gemessen wird und warum, verliert am Ende auch so ein bisschen die Angst vor Fehlentscheidungen, die ja sehr oft auch ganz subjektiver Natur sind. Ja?
Da denke ich gerade an meine Zeit von früher zurück, wo ich ja noch intensiver Leistungssport betrieben habe. Jetzt mache ich es auch noch ein bisschen just for fun. Aber ich sag mal, kein Athlet fürchtet sich ja vor einer Leistungsdiagnostik oder vor einer Leistungsanalyse oder sowas, solange er weiß, dass sie ihm auch wirklich hilft, besser zu werden. Das möchte er ja. Und dasselbe Prinzip gilt auch für Organisationen, finde ich. Denn wenn Daten zum Beispiel zum so eine Art Trainingsplan auch werden, also für Führungskräfte in gemeinsamer Arbeit mit Mitarbeitenden und ich sag mal jetzt nicht nur zur Zensur, dann entsteht Handlung, dann entsteht auch psychologische Sicherheit. Ne?
Ja, ich würde mal gern ein Beispiel hier aus unserem täglichen Geschäft nehmen. Hier ein Unternehmen, das mit dem Business Health Index arbeitet, erkennt in seiner Analyse eine hohe psychische Beeinträchtigung in einer bestimmten Abteilung. Die mentalen Werte sind im Keller. Ja. Früher hätte man wahrscheinlich sehr zeitnah dann Workshops angesetzt oder Resilienztrainings gebucht oder ähnliches. Ja.
Ja, ich sag mal so, früher hätte man ja noch nicht einmal das wahrscheinlich gewusst, dass dort eine hohe psychische Beeinträchtigung gibt, also wie die Werte dort sind, weil es was dies ja schlicht nicht gab. Also ich sag mal höchstens, weil man die Menschen befragt hat, wie es ihnen geht, ne, so auf dem Flur oder auch in den Gesprächen, aber nicht, weil es standardisierte Kennzahlen dazu gab. Also da schaute man sich dann die Belastungen an und hat interpretiert, okay, so müsste es ihnen ja damit gehen. Und dann hat man ja meistens eher, muss ich sagen, Klammer auf, unbeliebte, Klammer zu, Workshops gemacht. Ne? Ja, so lief das ja meistens. Und heute wissen wir, es ist echt besser, erst richtig zu verstehen, um dann auch wirklich gezielt zu handeln. Und das verstehen wir auch mit dem Data- und Dialog-Prinzip, ne? Also man startet ein Gespräch mit Führungskräften und Mitarbeitenden gemeinsam, aber auch schon bei der Datenerhebung im Prinzip. Und ja, man fragt sich dann schon von Beginn an, was genau erleben wir hier eigentlich? Also ohne das jetzt zu metaphorisch auch dann werden zu lassen, aber es wird plötzlich sichtbar, dass die Menschen zwar unter Stress leiden oder genervt sind oder was weiß ich, aber es ist nicht das eigentliche Problem. Jetzt nicht falsch verstehen, ne? Also, aber der Stress ist ja nur die Konsequenz und das eigentliche Problem dafür sind ja, ich sag mal, zum Beispiel unklare Prioritäten oder ich sag mal, zu viele parallele Projekte oder solche Dinge, also zu viele Bälle in der Luft. Und diese können dann bei zu langer Zeit einfach ein Gefühl der Überforderung auch auslösen, zum Beispiel bis hin zur gefühlten Hilflosigkeit, sage ich mal so.
Ja. Ja, und dann ist auf einmal einen ganz anderen Blick drauf. Dann ist es nämlich kein psychisches Thema mehr ursprünglich, sondern ein strukturelles, organisationelles Thema.
Ja, ja.
Und da ist ja auch das ist ja auch die Richtung, wo wir mit dem BHI-Ansatz hinwollen, nämlich Ursache und Wirkung zusammenzuführen. Und letztendlich dadurch kann man dann enorm viel Aufwand sparen, weil ich natürlich dann die darauffolgenden Maßnahmen ungemein stärker oder irgendwann gezielter einsetzen kann.
Wie ich auch schon mal in Projekten gehört habe, ne? Es ist so im Prinzip, wer mit Daten redet, spart Rhetorik. Das fand ich auch ganz spannend. Passt irgendwie auch jetzt dazu. Also nicht interpretieren, nicht zaubern, ne? Nicht irgendwie was machen, sondern ganz gezielt und auch wissend an den richtigen Themen arbeiten und sich auch nichts mehr vormachen oder auch irgendwelchen Vermutungen hinterherjagen. Ich höre das relativ häufig auch in den Projekten. Wir haben hier sehr aufwendig, nur mal auch ein Beispiel, sehr aufwendig bestimmte neue Räumlichkeiten gestaltet. Wir haben das so gemacht, wie wir glaubten, das wäre für alle gut und haben auch vorher befragt und so weiter. Und dann kennt man es ja, dann sind da die Stimmen, meistens die lauten und oft auch dieselben, die sich dann beschweren oder auch Dinge kritisieren. Und diese Dinge, die beschäftigen einen dann ja. Ne? Also die diese Projekte initiiert haben, auch der Geschäftsführung, ist das dann super wichtig, weil man hört ja, wie ist das doch nicht so gut gelaufen, wie wir gedacht haben? Und was bedeutet das jetzt? Ne? Also mit dem BRI kann man dann eben an diesen Dingen wirklich arbeiten, beziehungsweise auch auf den Grund gehen auch überhaupt und zu verstehen, sind es jetzt Einzelmeinungen zum Beispiel? Ne? Oder beschäftigt das gleich ein ganzes Team? Ist das was für die gesamte Abteilung? Und vor allen Dingen auch, welchen Schaden zieht das Ganze eigentlich nach sich? Ne? Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und dann sieht man das, weil, ich sag mal, weil die Fakten auch eine gemeinsame Sprache schaffen und nicht eine Einzelmeldung dann am Ende abbilden.
Weil Fakten eine gemeinsame Sprache schaffen. Mensch, Christian, du bist auch auf dem Weg zum Humanisten. Dann lege ich da nochmal einen drauf, nämlich sage, dass Data und Dialog markiert vielleicht auch einen kulturellen Wendepunkt. Also weg von reiner Fürsorge hin zu vorausschauender Verantwortung. Dann bedeutet Führung nicht so sehr, für alle zu sorgen, sondern klare Bedingungen zu schaffen, unter denen Menschen sich selbst gut versorgen und steuern können.
Ja, ich möchte mal kurz darauf eingehen, Marc. Ich arbeite ja schon mein ganzes Leben lang gern mit Menschen. Also bin ich natürlich Humanist, ne?
Na bitte.
Aber ja, also aber im Prinzip, also ganz genau, ne? Also es geht doch darum, diejenigen zu unterstützen, ne? Die sich im Unternehmen auch um ihre Mitmenschen kümmern sollen und das ja auch wollen. Und im Prinzip muss man da ja auch kein Humanist für sein, ne? Aber jede Führungskraft will ja verstehen, was mit ihrem Team los ist. Also was kann ich diesem noch, ich sag mal, zumuten, ne? Wie viel, oder andersrum gesagt, wie viel Potenzial für neue Aufgaben ist denn noch da eigentlich? Kann ich meine Ziele erreichen? Und Daten, die aussagekräftig sind, machen dabei Führung natürlich eben auch greifbar. Also verstehe ich das auch. Und ja, sie zeigen dann im Prinzip, wo gelingt denn jetzt Beteiligung eigentlich und wo habe ich noch Energie in meinem Team und wo gehen aber andererseits vielleicht auch Ressourcen verloren? Wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und deswegen ist das ja kein Selbstzweck oder ich muss dafür Humanist sein, sondern es ist wirklich ganz, ganz sachlich gesprochen, es ist die Grundlage für gute Entscheidungen.
Naja, das erinnert mich auch irgendwie an einen Satz, der mir im Kopf geblieben ist aus der letzten Folge, wo du sagtest, wer versteht, wie Energie entsteht, der kann sie gezielt gestalten. Ja, und das vielleicht ist das die Essenz auch von dem, was wir hier so mit Data und Dialog im Kopf haben und auch hier heute besprechen. weil es darum geht, die Energie einer Organisation sichtbar zu machen und sie bewusst lenken zu können. Ja, wenn ich da jetzt einen Slogan dazu erfinden müsste, würde ich ja sagen, menschliche Energie in messbare Wertschöpfung verwandeln. Ja. Das ist doch gut, oder?
Ja. Ja, denn am Ende sind ja Daten im gewissen Sinne verklausulisierte, verdichtete Geschichten, ne, über Menschen. Das hast du gerade schön gesagt. Und wenn wir diese richtig lesen, dann erzählen sie uns, was eine Organisation ja auch stark macht. Oder eben auch schwach und auch anfällig. Das sehen wir.
Na, vielleicht ist das die eigentliche Revolution, eine stille Revolution. Nämlich, dass uns Technologie dabei hilft, wieder menschlicher zu werden. Ja, also die künstliche Intelligenz nicht entmenschlicht, sondern Verstehen und Verständnis erzeugt, wenn wir sie richtig einsetzen.
Das finde ich total spannend, den Gedanken. Und KI bietet eine enorme Chance, wenn wir es dann eben wirklich auch von der Seite betrachten. Und wir haben es immer gesagt, und ich glaube, das ist auch greifbar, gesunde Arbeit beginnt nun mal mit Daten. Ne? Aber sie bleibt dann eben nur längerfristig gesund, wenn daraus auch Dialog entsteht. Und deswegen ist diese Kombination für uns eigentlich recht treffend. Und das war ja auch der Ansatz heute, das mal zu erläutern. Und ich sehe da darin absolut eine Zukunftsdisziplin. Ne? Und wir haben sie ja mal Business Health Management genannt. Also führen, indem wir zuhören. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und da fällt mir gerade ein, wir haben auch öfter schon darüber gesprochen, die Picon-Gründer aus Kopenhagen, vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin bekannt, die haben das ja mal Continuous Listening genannt, ne, Marc?
Ja, schlaue Köpfe. Und nebenbei ganz erfolgreich, ja, wenn man überlegt, dass Picon vor etwa 18 Monaten für 700 Millionen Dollar an Workday verkauft wurde und dort jetzt integriert wird. Und das ist ja genau das Prinzip, mit dem die Dänen ja groß geworden sind, dass man eben über das Thema Engagement das Unternehmen und die Kultur voranbringt. Wenn man das versteht, dann kriegt man eben eine ganz andere, auch wirtschaftliche Produktivität. Ja, also tolles, tolles Prinzip.
Ja,
ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Episode 52 von Endlich Montag. Wenn du wissen willst, wie du aus Daten echten Dialog machst oder wie der Spexer Data Cube in deinem Unternehmen helfen kann, Zusammenhänge sichtbar zu machen, dann schau einfach mal vorbei auf spexer.de oder schreib uns einfach.
Ja, ja, in diesem Sinne, bleib neugierig, bleib kritisch, mutig und natürlich bleib gesund. Und vielleicht so ein kleiner Schlusssatz noch, den ich mir gerade überlegt habe. Lasst uns aus Daten Empathie entstehen, denn das ist vielleicht das wirklich das Menschlichste, was Technik eigentlich bewirken kann. Ja.
Ja. Macht's gut. Bis Montag.
Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.